Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA Heute Podcast im Monat Oktober. Bald ist Weihnachten und das BMG hat uns zum Ende des Jahres noch einen echten Knaller geschenkt. Die Apothekenreform und die PTA-Vertretung. Wir schauen uns mal an, was da drin steckt. Außerdem gibt es Neuigkeiten bei der Behandlung von Migräne, denn da wurde die Leitlinie ergänzt. Auch Polio, also Kinderlähmung, beschäftigt uns heute und es verwundert ein bisschen, wenn man auf den Kalender schaut, denn dass Polio im Jahr 2025 zur Gefahr wird, das hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Und wir klären endlich die Frage, was Shampoos eigentlich können, denn häufig bekommen wir in der Apotheke Anfragen wie: Meine Haare sind ganz furchtbar trocken, ich brauche da ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Aber können Reinigungsprodukte überhaupt Feuchtigkeit bringen? Ihr seht, es ist mal wieder eine bunte Mischung, daher lasst uns gar keine Zeit verlieren. Ich sag Hallo und meinen Namen, Benedikt Richter. Hi, schön, dass ihr da seid. Auf dem Deutschen Apothekertag im Rahmen der Expo Pharm hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen die Bombe platzen lassen. Oder die News gedroppt, wie die jungen Leute sagen. Das BMG plant eine Vertretungsbefugnis für PTA. Viele fühlten sich an die Vorschläge ihres Vorgängers Karl Lauterbach zur Leitapotheke erinnert. Jedoch gibt es einen entscheidenden Unterschied. Die Vertretungsbefugnis soll an eine zweijährige Weiterbildung gekoppelt sein. Vergangene Woche hat das Bundesgesundheitsministerium dann endlich seinen Referentenentwurf für das Apothekenreformgesetz vorgestellt und hält darin an der geplanten Möglichkeit fest, dass PTA künftig zeitweise die Apothekenleitung vertreten dürfen. Die Dauer dieser Vertretung wird auf maximal 20 Tage pro Jahr beschränkt und eine zweijährige berufsbegleitende Zusatzqualifikation ist die Voraussetzung. Wichtig, bei diesen geplanten 20 Tagen, es sind höchstens 10 Tage am Stück erlaubt. Der Apothekenleiter kann sich also zweimal pro Jahr für jeweils 10 Tage vertreten lassen. Diese Regelung soll ausschließlich für Apotheken gelten, in denen die betreffende PTA bereits eigenverantwortlich ohne Aufsicht arbeitet. Wir erinnern uns, dafür ist das freiwillige Fortbildungszertifikat erforderlich. Spezialisierte Apotheken, etwa mit Zytostatika-Herstellung oder Sterilproduktion, sind ausdrücklich von dieser Regelung ausgeschlossen. Das Curriculum für die Weiterbildung wird nach Vorstellung des Ministeriums von der Bundesapothekerkammer erarbeitet. Ziel der Maßnahme ist es, laut BMG, Apotheken bei kurzfristigen Personalengpässen, etwa durch Krankheit, Urlaub oder Weiterbildung, temporär zu entlasten, ohne die pharmazeutische Qualität zu gefährden. Während sich das BMG diesbezüglich sehr sicher ist, dass das funktioniert, ist die Apothekenwelt ja eher unterschiedlicher Meinung. Einige begrüßen die Fortbildungsmöglichkeit für PTA, andere sehen sie als pragmatische Lösung für ländliche Regionen und wiederum andere sorgen sich vor einer schleichenden Aufweichung der Apothekenleitungspflicht durch approbierte Fachkräfte. Wie eine PTA mit Vertretungsbefugnis bezahlt wird, steht ebenfalls noch aus. Ob hierfür das Pharmazieingenieurgehalt herangezogen wird oder ob die Adexa eine komplett neue Gehaltsklasse aushandelt, das ist noch nicht bekannt. Was wir wissen, ist, dass es vorerst keine Honorarerhöhung für die Apotheken an sich geben wird. Das BMG setzt stattdessen auf eine Verhandlungslösung zwischen dem Deutschen Apothekerverband und dem GKV-Spitzenverband. Diese sollen künftig Anpassungen der Apothekenvergütung eigenständig aushandeln, allerdings innerhalb bestimmter rechtlicher Leitplanken, die das Ministerium vorgeben will. Im Koalitionsvertrag waren 9,50 Euro pro abgegebener RX-Packung festgelegt. Das wird wohl erstmal nix. Die Reform hat jetzt aber noch mehr zu bieten als keine Fixumserhöhung und Vertretungs-PTA. Sie sieht außerdem vor, Zuschläge für Landapotheken zu ermöglichen, Skonti im Einkauf wieder freizugeben und die Gründung von Zweigapotheken zu erleichtern. Filialverbünde sollen künftig ein gemeinsames Labor nutzen dürfen und Apothekenleitungen sollen Öffnungszeiten flexibler gestalten können. Auch beim Personaleinsatz sind Anpassungen geplant, etwa der erleichterte Einsatz von Fachkräften mit ausländischem Abschluss im Anerkennungsverfahren. Wie bereits gesagt, ist das der erste Referentenentwurf. Es könnte sich also noch sehr viel ändern im parlamentarischen Verfahren. PTA, die Interesse an der Vertretungsbefugnis haben, die können aber schon jetzt an ihrem freiwilligen Fortbildungszertifikat arbeiten, denke ich. Das schadet auf keinen Fall, egal was politisch noch passiert. Zur Fortbildung für PTA gehört auch, sich mit dem aktuellen Stand von Leitlinien zu beschäftigen. Und da gibt es Neuigkeiten beim Thema Migräne. Migräne, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das hat mich ein bisschen überrascht, aber Migräne ist in den Top 10 der häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Fehltage. In der Regel sind Frauen dreimal häufiger als Männer von Migräne betroffen und vom persönlichen Leidensdruck reden wir da noch nicht mal. Die S1-Leitlinie Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne wurde jetzt aktualisiert und um ein paar neue Therapieoptionen ergänzt. Daran mitgearbeitet haben die Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Neurologie und die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Wir schauen mal, was drin steht. Laut Leitlinie sind Triptane Mittel der ersten Wahl, konkret die Wirkstoffe Eletriptan, Rizatriptan und Sumatriptan. Neu ist die Erkenntnis, dass die Fixkombination von 85 Milligramm Sumatriptan und 500 Milligramm Naproxen eine bessere Wirksamkeit für Schmerzfreiheit nach 2 Stunden und für anhaltende Schmerzfreiheit bis zu 24 Stunden hat als Sumatriptan oder Naproxen allein. Und das bei akzeptablen, unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Aber auch die relativ neue Wirkstoffklasse der Gepante taucht in der Leitlinie auf. Rimegepant ist in einer Dosis von 75 Milligramm bei der Behandlung akuter Migräneattacken wirksamer als ein Placebo und zeigt nicht nur in der Prophylaxe, sondern auch bei der Behandlung akuter Migräneattacken eine gute Verträglichkeit. Was bislang noch fehlt, sind Vergleichsstudien zu den Triptanen. Die fehlen übrigens auch noch für den Serotonin-1F-Rezeptoragonisten Lasmiditan, der sich in Dosierungen von 50, 100 und 200 Milligramm zur Behandlung akuter Migräneattacken wirksamer erwiesen hat als Placebo. Ein Vorteil von Lasmiditan ist, dass es keine vasokonstriktiven Eigenschaften besitzt und bei PatientInnen mit Kontraindikationen gegen Triptane verwendet werden kann. Was jetzt gegen Lasmiditan sprechen könnte, sind die Nebenwirkungen, Müdigkeit und Schwindel. Also bis 8 Stunden nach der Einnahme darf kein Kraftfahrzeug geführt und keine gefährdenden Maschinen bedient werden. Gesicherte Erkenntnisse zur Wirksamkeit liegen mittlerweile auch für die externe transkutane Stimulation des Nervus trigeminus im supraorbitalen Bereich vor. Hier gibt es das Mikroimpulsgerät, das auf den Namen Cefali hört. Ebenfalls als wirksam bei der Therapie akuter Migräneattacken gilt die Remote Electrical Neuromodulation, REN. Für Akupunktur gibt es weiterhin lediglich Hinweise auf eine Wirkung bei der Behandlung des akuten Migräneanfalls. Problematisch sei allerdings die Qualität der vorliegenden Studien, die keine Aussage zur Evidenz zulassen, heißt es von den LeitlinienautorInnen. Im Bereich der Prophylaxe von Migräneattacken gibt es nun einige medikamentöse und nicht-medikamentöse Optionen. Wie bereits erwähnt, ist Rimegepant in der Prophylaxe der episodischen Migräne jetzt gesichert wirksam und zugelassen. Eine randomisierte, doppelblinde Vergleichsstudie über 3 Monate konnte Rimegepant die gleiche Wirksamkeit wie Galzanezumab, das ist ein monoklonaler Antikörper gegen den CGRP-Rezeptor, in der Prophylaxe der episodischen Migräne bescheinigen. Zur Klasse der monoklonalen Antikörper gegen CGRP oder den CGRP-Rezeptor heißt es in der überarbeiteten Leitlinie, dass sie in der Prophylaxe der episodischen und chronischen Migräne gesichert wirksam sei und ein nachgewiesen sehr gutes Verträglichkeitspotenzial habe. Für den Wirkstoff Erenumab aus dieser Klasse gibt es außerdem eine randomisierte Vergleichsstudie mit dem traditionellen Migräneprophylaktikum Topiramat, bei dem sich der Antikörper als besser wirksam und besser verträglich erwiesen hat. Weiterhin gilt aber, dass Betroffene mit erhöhtem Risiko für vaskuläre Erkrankungen aus pathophysiologischen Überlegungen noch nicht mit diesen monoklonalen Antikörpern sowie mit Gepanten behandelt werden sollten. Aus der Klasse der Gepante wird für die Prophylaxe auch Atogepant einmal 60 Milligramm empfohlen, welches auch bei Betroffenen mit Kopfschmerz durch Übergebrauch von Schmerz- und Migränemitteln wirksam ist. Besser abgesichert ist mittlerweile auch die Erkenntnis, dass der Beta-Blocker Propranolol in der Prophylaxe der chronischen Migräne eine vergleichbare Wirksamkeit hat wie Topiramat. Ältere Studien hatten aufgrund der Corona-Pandemie nur kleine Teilnehmerzahlen gehabt. Als besser abgesicherte Empfehlung zur Prophylaxe auch bei bestehendem Medikamentenübergebrauch gilt die Kombinationstherapie mit Topiramat, Onabotulinumtoxin A, einem Gepant oder einem monoklonalen Antikörper gegen CGRP oder den CGRP-Rezeptor. Und als nicht-medikamentöse Prophylaxe empfiehlt die Leitlinie mittlerweile die Remote Electrical Neuromodulation, die externe transkutane Stimulation des Nervus trigeminus, das Cefali, und Ausdauersport. Die AutorInnen betonen in der überarbeiteten Leitlinie den hohen Stellenwert von Ausdauersport, Stressbewältigung und Entspannungsverfahren zur Prophylaxe der Migräne ganz ausdrücklich. So, das war viel Info. Falls ihr das alles nochmal zum Nachlesen braucht, den Artikel dazu gibt es natürlich wie immer auf ptaheute.de. So, neues Thema, und dass wir 2025 nochmal über Kinderlähmung in Deutschland sprechen müssten, das hätten wohl die wenigsten gedacht, glaube ich. Durch Impfung konnte diese Krankheit eigentlich ganz gut zurückgedrängt werden, aber im Jahr 2024 wurden Polioerreger in Abwasserproben in 5 europäischen Ländern nachgewiesen, darunter auch Deutschland. Dieses Jahr gab es erneut positive Abwasserproben hierzulande und jetzt ordnet das Robert-Koch-Institut anlässlich des Weltpoliotags diese Befunde im epidemiologischen Bulletin 43-25 ein. Poliomyelitis oder Kinderlähmung ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die durch Polioviren verursacht wird und hauptsächlich Kinder unter 5 Jahren befällt. Die Viren werden vor allem fäkal-oral durch Schmierinfektion übertragen. Die Erkrankung breitet sich vor allem dort aus, wo schlechte hygienische Bedingungen vorherrschen. Häufig verläuft Poliomyelitis so harmlos wie ein grippaler Infekt. Kritisch wird die Erkrankung, wenn das Zentralnervensystem befallen wird. Dann kann es zu den bleibenden Lähmungen kommen, die der Erkrankung den Namen Kinderlähmung gegeben haben. Die Krankheit kann nicht geheilt werden, man kann jedoch eine Infektion mit einer Polioimpfung verhindern. Eine häufige Spätfolge der Kinderlähmung ist das Post-Polio-Syndrom, also Jahrzehnte nach der akuten Erkrankung kommt es zu Muskelschwund, Lähmungen, Atemproblemen und so weiter. Nach aktuellem Stand wurden Polioviren im Abwasser von Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Mainz, München und Stuttgart detektiert. Bei den gefundenen Erregern handelt es sich nicht um den Wildtyp des Poliovirus, sondern um Viren, die auf die Schluckimpfung gegen Kinderlähmung mit abgeschwächten, aber lebenden Polioerregern zurückgehen. Die kursierenden Erreger kommen also wahrscheinlich aus Ländern, vor allem in Afrika und Asien, in denen die Schluckimpfung noch verbreitet ist. Erhält jemand die Schluckimpfung, können sowohl der Impfling selbst als auch Kontaktpersonen in sehr seltenen Fällen an sogenannter Impfpolio erkranken. Die Symptome sind vom Polio durch Wildviren nicht zu unterscheiden. Eine fortlaufende Vermehrung der Impfviren birgt das Risiko, dass sich der abgeschwächte Erreger verändert und das Nervensystem infizieren kann, mit den poliotypischen Lähmungen als mögliche Folge, wie bereits erwähnt. Das RKI weist im aktuellen epidemiologischen Bulletin darauf hin, dass eine vollständige Impfung der wichtigste Schutz vor der Erkrankung darstellt. Weiter heißt es, dass die Impfquoten in Deutschland je nach Bundesland und Region stark variierten und die Grundimmunisierung oft verzögert abgeschlossen werde. So wurde zwar bei 96% aller Kinder des Geburtsjahrgangs 2021 eine Grundimmunisierung gegen Poliomyelitis begonnen, zum ersten Geburtstag hatten jedoch erst 21% die Grundimmunisierung abgeschlossen. Als vollständig immunisiert gelten Personen, die im Säuglings- und Kleinkindalter eine vollständige Grundimmunisierung und mit 9 bis 16 Jahren eine Auffrischimpfung erhalten haben. Außerdem Erwachsene, die zu einem späteren Zeitpunkt grundimmunisiert wurden und 10 Jahre nach Abschluss der Grundimmunisierung eine Auffrischimpfung erhalten haben. Das RKI sagt in seiner Einschätzung, die Gefahr eines Wiedereintrags von Polioviren in bereits poliofreie Gebiete bleibt bis zur globalen Eradikation real. So heißt es im Fazit des epidemiologischen Bulletins. Das zeige sich auch durch die Abwassernachweise. Sie sagen, trotz insgesamt hoher Impfbereitschaft in Deutschland bestehen in einigen Bevölkerungs- und Altersgruppen weiterhin Impflücken, die dringend geschlossen werden müssen. Mal so am Rande, ich habe mir kürzlich die EPA eingerichtet und dort kann man tatsächlich all seine Impfungen eintragen und wird dann entsprechend erinnert, ob irgendwo eine Auffrischung nötig ist oder ob ein Impfschema nicht abgeschlossen wurde. Das finde ich in der Tat sehr praktisch und nützlich. Auch praktisch und nützlich sind Shampoos. Und wenn ihr so wie ich in einer Apotheke direkt neben einem Dermatologen arbeitet, dann sind euch KundInnen, die über juckende und trockene Kopfhaut klagen, sicher vertraut. Gerade jetzt, wo es kälter wird, haben viele Menschen damit Probleme. Und da wird der Wunsch nach juckreizlindernden, feuchtigkeitsspendenden Shampoos laut. Aber kann ein Shampoo sowas überhaupt? Die Hauptinhaltsstoffe von Shampoos sind Tenside. Tenside sollen Schmutz und Fett von der Kopfhaut entfernen und die damit reinigen. Weitere Bestandteile sollen zum Beispiel feuchtigkeitsspendend oder hautberuhigend wirken. Gerne werden auch Duftstoffe eingesetzt, um die Eigengerüche der Inhaltsstoffe zu überdecken oder ein besonders angenehmes Erlebnis beim Haarewaschen zu kreieren. Und hier haben wir jetzt schon das erste Problem. Shampoos müssen ausgewaschen werden. Es ist also fraglich, ob diese pflegenden Bestandteile überhaupt genug Zeit haben, um einzuwirken. Und andererseits ist nicht dazu zu raten, das Shampoo länger als nötig auf der Kopfhaut zu lassen, weil die Tenside die Kopfhaut reizen können. Wenn ein Kunde also unter einer juckenden Kopfhaut oder gar Hautschuppen leidet, könnte das damit zusammenhängen, dass das Shampoo zu lange auf der Kopfhaut eingewirkt hat oder dass er einfach empfindlich auf den Inhaltsstoff im Shampoo reagiert. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe kann hier weiterhelfen. Denn Tensid ist nicht gleich Tensid. Es gibt besonders reizende Tenside. Als solche gelten zum Beispiel Sodiumlaurylsulfat, Sodiumlauretsulfat oder Sodiumcocosulfat. Als hautfreundlicher gelten dann Cocoglucoside, Laurylglucoside oder auch Sucrose-Cocoate. Einige davon klingen ähnlich. Ein genauer Blick auf die INCI-Liste, also die Bestandteile, lohnt sich hier. Durch die Kombination von hautfreundlicheren und potenziell reizenden Tensiden kann das Irritationspotenzial herabgesetzt werden. Auch hautberuhigende Stoffe wie Panthenol oder Bisabolol können reizende Tenside mildern. Der Wechsel zu einem Shampoo mit milden Tensiden kann auf jeden Fall empfohlen werden bei Problemen. Wenn eine Empfindlichkeit gegenüber Duftstoffen vorliegt, dann sollte außerdem auf ein parfümfreies Produkt zurückgegriffen werden. Jetzt haben wir da in der Apotheke recht viel Auswahl. Apothekenmarken wie Eucerin, Physiogel oder auch Eubos kombinieren meist potenziell reizende Tenside mit milderen. So kann das Irritationspotenzial gesenkt und gleichzeitig eine gute Reinigungsleistung erzielt werden. Im Eucerin Dermokapillär Urea kopfhautberuhigendes Shampoo sind außerdem Urea, wie der Name schon sagt, und Panthenol enthalten, die ebenfalls einer potenziellen Irritation entgegenwirken können. Auf diese Inhaltsstoffe setzt auch Eubos in seinem trockene Haut 5% Urea Shampoo, wobei hier mehr milde als potenziell reizende Tenside enthalten sind. Neben Urea und Panthenol sind auch Inulin und Meersalz enthalten. Wie Eucerin und Eubos verzichtet Physiogel in seinem Scalp Care mildes Shampoo auf die Parfümierung. Und im Bereich der Naturkosmetik stehen Shampoos beispielsweise von Schönenberger, zum Beispiel das Extra Hair Hair Care System Volumen Shampoo, oder My Rapunzel Pflegenaturshampoo zur Verfügung. Auch die Handhabung beim Haarewaschen kann entscheidend sein. Shampoo sollte nicht großzügig auf den gesamten Haaren verteilt werden, sondern auf der Kopfhaut, denn die wollen wir vorrangig reinigen. Durch das Ausspülen läuft das Reinigungsprodukt sowieso über die Haare und reinigt diese mit. Das reicht eigentlich völlig aus. Also eine kleine Menge Shampoo auf die Kopfhaut geben, sanft einmassieren. Um das Ganze zu erleichtern, kann man den Kopf auch nach vorne neigen. Je nachdem, wie lang die Haare sind, ist das schwerer oder leichter möglich. Und wer unter sehr trockenen Spitzen leidet, kann vor dem Shampoonieren etwas Conditioner zum Schutz auf die Spitzen geben und das Ganze dann mit dem Shampoo zusammen auswaschen. Conditioner gehört sowieso in jede Haarroutine, weil durch die Haarwäsche ist die oberste Schuppenschicht der Haare aufgequollen und die Haare sind empfindlicher für Umwelteinflüsse, auch für Haarbruch. Der Conditioner schließt die Schuppenschicht und führt dem Haar die benötigte Pflege zu. Also Haare gründlich ausspülen und mit einem sauberen Handtuch trocken drücken. Längen und Spitzen kann man lufttrocknen lassen oder mit einem elektrischen Haartrockner je nach Gusto bearbeiten. Die Kopfhaut sollte jedoch nicht allzu lange feucht bleiben, denn wenn die Haare dort aufeinander liegen, haben wir Wärme und Feuchtigkeit und das ist ideal für Pilzentstehung, die dann wiederum zu Schuppen oder Irritation führen kann. Kleine Wissenschaft. Ja, in diesem Sinne, ich werde mal meine Haare waschen, weil ich in die Apotheke muss. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Den KollegInnen, die den Reformationstag feiern dürfen, wünsche ich einen entspannten Feiertag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, gehabt euch wohl.